Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Die Revolution der Sandinisten, Nicaragua oder die Geschichte einer Desillusionierung. Ein Feature von Martin Reischke.
Hermano, dame tu mano, y unidos marchemos ya. Hacia el sol de la victoria, trayectoria de la libertad.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Eine mittelamerikanische Kaffee- und Baumwollrepublik ist in die Schlagzeilen geraten. In Nicaragua tobt ein Bürgerkrieg, den niemand unter Kontrolle hat. Ein schwer angeschlagener Diktator versucht, sich und sein Regime zu retten.
Fünfzigtausend Menschen hatten der neuen Regierung zugejubelt und niemand in Managua erinnerte sich daran, jemals etwas Ähnliches erlebt zu haben.
Das war ein unglaublicher Aufbruch. Da war die Rede davon, Christentum und Sozialismus könnte man miteinander versöhnen. Ja? Das war etwas völlig Neues. Dann war die Rede in Reden von Thomas Borche und von anderen vom neuen Menschen. Ich hatte da zwar immer meine Bedenken, ob der neue Mensch so schnell hergestellt werden kann durch den Sozialismus, aber es war eine Fröhlichkeit im Land, so als will sich das Land nochmal neu erfinden.
Als junger Verleger hatte Hermann Schulz Nicaragua schon in den frühen 70er Jahren besucht. Nun, im Juli 1979, hatte eine linke Befreiungsbewegung den langjährigen Diktator Anastasio Somoza gestürzt und machte sich daran, das Land neu aufzubauen. Sie nannten sich Sandinisten, nach dem nicaraguanischen Volkshelden und Widerstandskämpfer Augusto Sandino. Nach dem Sieg der sandinistischen Befreiungsfront übernahm eine Gruppe von 9 Kommandantes die Macht im Land. Ein Jahr später war auch Schulz zurück in Nicaragua und begeistert.
Das letzte wunderbare Projekt war eigentlich die Alphabetisierungskampagne. Als tausende junger Leute in die Dörfer gingen, tagsüber mit den Bauern arbeiteten, abends mit der Laterne, das war so das Sinnbild dieser Alphabetisierung, den Leuten Lesen und Schreiben beibrachte. Und Ernesto Cardenal als Kulturminister die Dichterwerkstätten gründete, überall im Land, in der Polizei, in den Gefängnissen, überall wurden Gedichte geschrieben.
Mein Name ist Ernesto Cardenal. Ich bin Poet, Priester und Revolutionär.
Ernesto Cardenal war schnell zu einer der Symbolfiguren der Revolution geworden. Der charismatische Priester und Dichter mit der schwarzen Baskenmütze, den langen weißen Haaren und dem Rauschebart, war zum Kulturminister der neuen linken Regierung berufen worden. Hermann Schulz hatte einige seiner Bücher auf den deutschen Markt gebracht und kannte ihn schon seit mehr als 10 Jahren. In der Verlegerbranche wurde er für seine Kontakte nach Nicaragua anfangs noch belächelt.
Herr Schulz, der muss sich seine Autoren jetzt aus dem Urwald holen. Weißt du, so hämisch ein bisschen, ne? Und da haben die nicht gesehen, dass das die Psalmen und dann auch die anderen Bücher von Kardinal enorm wichtige Werke waren.
Durch seinen Kontakt zu Kardinal begann Schulz, sich für das kleine zentralamerikanische Land zu interessieren. Er war selbst nach Nicaragua gereist, hatte Spanisch gelernt. Zurück in Deutschland traf er bei einer Veranstaltung an der Universität Köln auf den nicaraguanischen Studenten und späteren Revolutionär Enrique Schmidt Cuadra. Sie verloren sich aus den Augen, trafen sich aber ein paar Jahre später wieder. Schmidt Cuadra war mittlerweile zum Vertreter der Sandinisten für Westeuropa geworden.
Und bei diesem Gespräch, als wir uns zum ersten Mal ein bisschen näher kennenlernten, da sagte er, wäre das nicht an der Zeit, eine Solidaritätsbewegung für Nicaragua zu begründen. Daraus wurde dann, als wir den Verein anmeldeten, Informationsbüro Nicaragua. Und das ist bis heute hier in Wuppertal.
Das Informationsbüro liegt einen 10-minütigen Fußweg von der Wuppertaler Innenstadt entfernt. Klaus Hess, 67 Jahre alt, Nicaragua-Aktivist der ersten Stunde, gießt erst einmal einen Tee ein.
Okay, du bedienst dich zum Nachgießen, ne?
Dann führt er durch das Büro.
Ja. Also das ist unser kleines Büro.
Zwei Räume.
Richtig groß angefangen, da waren wir 11 Beschäftigte.
An den Wänden Regale mit tausenden Büchern und Zeitschriften, die die Geschichte der Nicaragua-Solidarität in der alten Bundesrepublik erzählen.
11 Beschäftigte, Angestellte, ja. Es war in Hochzeiten, also 82 bis 89 rum war die Hochzeit.
Da gab's das Interesse für das kleine zentralamerikanische Land, von der Fläche ist Nicaragua so groß wie Griechenland, war nach der erfolgreichen Revolution von 1979 riesig. Für tausende junge Menschen aus aller Welt wurde Nicaragua zum Sehnsuchtsort. Sie wollten das Land beim Aufbau einer neuen Gesellschaft unterstützen.
Da gab es ja auch 400 Komitees und wir waren die Koordinationsstelle, Solidaritätsbewegung. Wir haben zweimal im Jahr bundesweite Treffen gemacht mit jeweils immer 200 Beteiligten. Da hatten wir einen Verlag, wir hatten einen Buchversand, eigene Publikationen, wir hatten einen Rundbrief, der monatlich erschien.
Die Komitees schickten hunderte Brigadistinnen und Brigadisten zur solidarischen Aufbauarbeit über den Atlantik. Freiwillige, die in Arbeitseinsätzen zum Beispiel bei der Kaffeeernte halfen. Gleichzeitig sollten sie die lokale Bevölkerung vor Angriffen der Contras schützen. Rebellen, die von Stützpunkten in Honduras und Costa Rica die Sandinisten in Nicaragua bekämpften. Klaus Hess blättert im Fotoarchiv.
Das war eine Brigade, die habe ich selber betreut. Ich war zu der Zeit in Nicaragua, als diese Kampagne angefangen hat. Der LKW hier mit den Brigadisten ist gemischt. Das sind nicaraguanische Studentinnen und Studenten und deutsche Autonome, sag ich mal. Im Prinzip hier im Kaffeeeinsatz oder Kaffeeernte.
Die Revolution in Ruhe weiterzuentwickeln, blieb ein Traum. Der Krieg der Contras, angefacht von der US-Regierung unter Ronald Reagan, gefährdete die Einwohner und die Revolutionshelfer. 1986 wurde eine Brigade entführt und kam erst nach 10 Verhandlungen wieder frei. Klaus Hess erinnert sich, wie er zum politischen Aktivisten wurde.
Ich war Student in Bonn. Damals waren wir halt antiimperialistisch orientiert. Also wir sahen Widersprüche in der Welt, die militärisch hauptsächlich durch die USA auch dominiert wurden. Und unser Herz war bei den jungen Befreiungsbewegungen, ne? Vietnam, Kuba, Nicaragua, denn Afrika, Angola, Mosambik. Also da waren wir dabei, als ob das quasi unser Nachbar wäre.
Doch die Revolutionen waren weit weg. Und Klaus Hess wollte sie mit eigenen Augen sehen.
Nachdem ich dann auch mein Diplom gemacht habe, bin ich mit zwei Freundinnen auf eine zweimonatige Mittelamerika-Reise gegangen und da wollte ich auch was Sinnvolles leisten. Und da war Nicaragua für mich im Fokus.
Nicaragua, Nicaraguita, la flor más linda de mi querer, abonada con la bendita Nicaraguita. Sangre de Diriangen, ay Nicaragua, sos más dulcita que la mielita de Tamagas. Pero ahora que ya sos libre, Nicaragüita, yo te quiero mucho más.
Da war ich 3 Wochen in Nicaragua. Und habe dort einfach diese Stimmung aufgefangen, die hat mich erfasst, wie die Menschen dort quasi vamos haciendo la historia. Ne? Wir machen jetzt unsere eigene Geschichte selbst, also nicht als Objekte der Geschichte, sondern als Akteure in diesem Land angefangen haben. Also einfach plastisch Gesundheitskampagnen, es wurde geimpft, Alphabetisierung, ich wollte dabei sein.
Wie viele andere suchte auch Hess nach einer linken Alternative, die demokratischer und partizipativer sein sollte als der autoritäre und verknöcherte Staatssozialismus in der DDR.
Und das fanden wir in den Strukturen des Sandinisten wieder. Wir hatten jede Autonomie und wir hatten auch das Gefühl, dass die Bevölkerung breit auch als Subjekte wahrgenommen werden, ne? In der Alphabetisierungskampagne und der Gesundheitskampagne, die sehr, sehr offen, ne, nach Methoden der Befreiung, ne, durchgeführt wurden. Das war unsere Vorstellung von Emanzipation.
Zusammen mit anderen Internationalisten gründete er in Managua den Sonntagskreis. Einmal in der Woche trafen sich hier die westdeutschen Aktivistinnen und Aktivisten in der Hauptstadt. Die Unterstützung für die Sandinisten sollte in zwei Richtungen wirken. Einmal vor Ort, um die neue nicaraguanische Gesellschaft aufzubauen, zum anderen, um die Gesellschaft im eigenen Land, in der Bundesrepublik, zu verändern.
Das, was wir an Strahlkraft wahrgenommen haben in Nicaragua, das wollten wir ein Stück verwenden für unsere eigene Projektion, ne, auf Utopie, eine basisdemokratischen, eine partizipativen, nicht kapitalistischen Gesellschaft in Deutschland.
Eine Idee, die den Nicaraguanern nicht immer einfach zu vermitteln war.
Wir kamen aus einem relativ reichen Land, wo wir eigentlich keinerlei Mangel hatten und haben das aber dann kritisiert als kapitalistische Wirtschaftspolitik. Das ist für jemanden in Nicaragua, der weder Zugang zu Gesundheitsversorgung noch Zugang zu Bildung noch Zugang zu Wasser oder so hat, schwierig nachzuvollziehen.
Sagt Barbara Lukas vom Informationsbüro Nicaragua in Wuppertal. Sie war 26 Jahre alt, als sie 1983 zum ersten Mal nach Nicaragua fuhr. Auch sie war beeindruckt von der Aufbruchsstimmung im Land. Außerdem machten die Sandinisten sehr erfolgreich PR-Arbeit in eigener Sache, die bei der Solidaritätsbewegung in Westeuropa auf fruchtbaren Boden fiel.
Also auch das Bild zum Beispiel, zu sagen, wir sind ein Kollektiv von 9 Kommandantes, das war für uns ja beeindruckend. Es gab nicht mehr einen Parteiführer, sondern es gab ein Kollektiv, das entsprach so unserem Wunsch nach kollektiven, demokratischen Meinungsbildungen. Im Nachhinein muss man sagen, war es natürlich an vielen Punkten überhaupt nicht, aber es gab dieses Bild. Es gab das Bild der Priester, der Ernesto Cardenal war Botschafter, Fernando Cardenal, dies waren internationale Botschafter, der FSLN, Schriftsteller wie Sergio Ramirez. Also da sind ja Bilder geschaffen worden, die sehr attraktiv waren, auch für eine internationale Öffentlichkeit.
Patria libre! Patria libre! Patria o muerte! Venceremos!
Doch nicht nur die im studentischen Milieu verbreitete Solidarbewegung in der Bundesrepublik interessierte sich für die linke Revolution in Nicaragua. Auch die offizielle Bundesrepublik und die DDR konkurrierten bei der Unterstützung des Landes, das sich nach der erfolgreichen Revolution für blockfrei erklärt hatte. Unter der sozialliberalen Regierung von Helmut Schmidt war Bonn ein wichtiger Geldgeber für die Sandinisten. Auch die DDR versuchte, das Land auf ihre Seite zu ziehen.
In diesem Augenblick rollt die Sondermaschine der Interflug, eine Iljuschin 62, hier auf den internationalen Flughafen teil an ihre Position. Eine Maschine, die mit Solidaritätsgütern aus der DDR am 25. Dezember nach Managua gestartet war. Eine Flugstrecke von rund 23.000 Kilometer.
Die DDR unterstützte den Aufbau des Landes mit Hilfsgütern, Großprojekten wie dem Bau eines Krankenhauses oder eines Ausbildungszentrums und nicht zuletzt mit militärischer Ausrüstung.
In den offiziellen Medien in der DDR hast du natürlich unheimlich viel mitgekriegt, weil die DDR ja offiziell sozusagen sich solidarisch mit Nicaragua und mit der Revolution, mit der sandinistischen Revolution gezeigt hat.
Willy Volks aber, der heute mit seinen weißen Haaren und dem Rauschebart aussieht wie ein ostdeutscher Wiedergänger des nicaraguanischen Priesters Ernesto Cardenal, wollte selbst aktiv werden. Auch wenn internationale Solidarität jenseits der staatlichen Strukturen in der DDR nicht vorgesehen war. Damals arbeitete Volks als Sportlehrer in Leipzig. 1984 schloss er sich der Initiativgruppe Hoffnung Nicaragua an, einer kleinen Gruppe unter dem Dach der evangelischen Kirche, die eine Schule in dem kleinen Ort Montefresco, nördlich der Hauptstadt Managua, unterstützte.
Das hatte natürlich was von großer, weiter Welt, obwohl es nur so ein kleines Land war. Und es waren eben einfach Persönlichkeiten der anderen Art. Wer man deswegen Egon Krenz kennt oder Margot Honecker, der kann sich ja vorstellen, wie Ernesto Cardenal und Giaconda Bay oder sowas als politische Akteure sozusagen wirken auf uns. Das war attraktiv und war faszinierend.
Doch anders als der staatlichen Solidarität der DDR ging es den Leipzigern nicht nur um die Hilfe für Nicaragua. Sie wollten selbst etwas lernen und Veränderungen für ihr eigenes Land. Insofern ähnelten sie den Westlinken, die die nicaraguanische Revolution in ihr Herz geschlossen hatten, um einen Ansatz für die politische Umgestaltung des eigenen Landes zu finden.
Es hatte natürlich den Aspekt nach innen. Mit Nicaragua haben wir die Hoffnung verbunden auf einen dritten Weg, auf einen demokratischen Sozialismus. Das heißt also sowas wie Gewaltenteilung, Meinungsfreiheit, politischer Pluralismus, Pressefreiheit, Blockfreiheit. Das waren einfach so Schlagwörter, die haben uns natürlich elektrisiert.
Christoph Links, damals Lateinamerika-Redakteur für die Berliner Zeitung in Ost-Berlin, durfte sogar selbst nach Nicaragua reisen. Über einen Aufruf in der Zeitung hatte er mehr als 60.000 alte Brillen gesammelt, um so die Alphabetisierungskampagne zu unterstützen. Dafür spendierte ihm der Chef der DDR-Fluglinie Interflug eine Reise nach Managua.
Gerade dann auch in dieser Art der politischen Führung, der Kommandant ist der Sandinisten, im direkten Austausch, im direkten Kontakt mit der Bevölkerung zu sein, wo es eben jeden Monat diese Veranstaltung de Cara al Pueblo gab, wo immer einer der neuen Kommandantes in ein Dorf, in eine Schule, in einen Betrieb fuhr und stundenlang mit den Leuten über alle anstehenden Probleme offen diskutierte und darüber auch offen berichtet wurde, war etwas, was uns in der DDR beeindruckt hat.
Der erste Mann des Staates sprach, das Mikro in der Hand. Er sei auf alle Fragen aus dem Volke nun gespannt. Gleich flogen ein paar Arme hoch, die Sprachen standen auf. Was auch die Leute fragten, vorn gab's eine Antwort drauf.
Der ostdeutsche Liedermacher Gerhard Schöne, der 1987 zu einem Buchfestival nach Managua fahren durfte, machte sogar ein Lied daraus.
Mal sprach eine Ministerin und mal ein Kommandant. Die Antwort gab stets einer, der das Sachgebiet verstand. Nur ich verstand nicht allzu viel, mir reichte, was ich sah. Ich träumte nicht, ich saß dabei in Nicaragua und die Versammlung hieß mit dem Gesicht zum Volke.
War ein Lied, was im Herbst 89 hier in Ostdeutschland viel gesungen und gespielt wurde. Und diese Idee, dass man eben abweichend von der Staatsideologie auch anderer politischer Auffassung sein kann, dass man offen über politische Konzepte diskutiert, war eine Rückkopplung, die aus Nicaragua kam.
Mit dem Gesicht zum Volke, mit dem Gesicht zum Volke, nicht mit den Füßen in der Wolke, nein, mit dem Gesicht zum Volke.
Man konnte schlecht sagen, man will es haben wie in der Bundesrepublik oder in der Schweiz, weil das war eben der westliche Klassenfeind. Aber Nicaragua war ein revolutionäres Land, dem die DDR solidarisch zur Seite stand und das auch in der offiziellen Propaganda positiv besetzt war, sodass man die Impulse, die von dort kamen, hier in der DDR, also in Ostdeutschland, dann auch problemlos und gefahrlos in die öffentliche Debatte einspeisen konnte.
Willi Volks, Mitglied der Leipziger Solidaritätsgruppe, hatte den Glauben an eine Reise nach Nicaragua schon fast aufgegeben. Zwar hatte die Gruppe ihn schon früh für eine mögliche Reise nominiert, dann passierte erst einmal jahrelang nichts. Doch im Frühjahr 89 ging schließlich alles ganz schnell. Finanziert von der Kirche wurde er für ein halbes Jahr nach Nicaragua geschickt.
Was mich immer gewundert hat, ist, ich habe ja noch nie vorher auch nur annähernd so eine Armut erlebt. Ich hätte gedacht, dass mir das einen Wahnsinnsschock versetzt. Und das war überraschenderweise so nicht. Irgendwie hat sich das für mich relativiert. Und ich kann mir das nur so erklären, dass sich das relativiert hat durch die Leute selbst. Weil die damit eben anders umgegangen sind, für die war das natürlich auch normal.
Während Willi Volks in Nicaragua Aufbauarbeit leistete, begannen zu Hause in Leipzig die Massendemonstrationen.
Ich stand vor dieser riesenhaften Aufgabe dann 1989, als ich in Nicaragua war und mich dann viele Nicaraguanerinnen gefragt haben, was ist denn da los bei euch und warum sind die Leute auf der Straße? Und ich dann versucht habe, das zu erklären. Musste eigentlich selbst erst mal begreifen, weil ich konnte mir natürlich nicht vorstellen, dass in der DDR auf einmal sowas losging.
Im November 89 kam Volks zurück in die DDR mit einem Koffer voller Eindrücke und Ideen. Doch die Zeiten hatten sich geändert.
Und dann habe ich natürlich gemerkt, dass inzwischen in der DDR eine unheimliche Entwicklung gegeben hat und dass niemand darauf wartet, dass ich irgendwelche Dias zeige aus Nicaragua und was ich dort erlebt habe. Das heißt, also alles das, worauf ich mich eigentlich vorbereitet habe, ist nicht passiert. Also die Gruppe, die war natürlich sehr interessiert und denen habe ich das erzählt, was dann sozusagen als Feedback dann sozusagen ich da reingeben wollte, sollte in die DDR und in die Gruppen hinein. Das hatte sich mit der DDR sozusagen aufgelöst, das Interesse.
Auch die wenigen privaten Soli-Gruppen für Nicaragua, die es in der DDR gab, fanden nach dem Mauerfall ein schnelles Ende. Die Idee vom Dritten Weg beiseite gewischt nach den ersten freien Wahlen in der DDR im März 1990. Einen Monat zuvor, im Februar 1990, wurde auch in Nicaragua gewählt. Alles deutete auf einen erneuten Sieg der Sandinisten hin, die nun schon 11 Jahre an der Macht waren.
Zu dem Zeitpunkt, im Februar 1990 war das, wo die Wahlen stattfanden, hatten wir ein bundesweites nationales Treffen vorbereitet. Wir mussten den Einladungsrundbrief, den hatten wir fertiggestellt, den hatten wir so eingeleitet, wenn ihr diesen Rundbrief in Händen haltet, dann wird die FSLN wieder mit haushoher Mehrheit ihren Wahlsieg verkünden. Und um das zu besprechen und um jetzt alle weiteren Schritte für die Solidarität gemeinsam zu diskutieren, laden wir für ein Bundestreffen nach Köln ein.
Erzählt Klaus Hess vom Infobüro Nicaragua in Wuppertal. Doch es kommt anders. Die Sandinisten verlieren die Wahl. Die Konterrevolutionäre mit Violeta Chamorro an der Spitze kommen an die Macht. Ein Schock auch für die Solidaritätsbewegung in ganz Europa. Die Hoffnung, dass Nicaragua die Keimzelle einer besseren Zukunft jenseits von Kapitalismus und real existierendem Sozialismus sein würde, ist zerstört.
Und danach gab es einen tiefen Absturz. Die meisten Gruppen haben sich aufgelöst. Wir hatten über 2 Jahre eine intensive Diskussion. Das war die Zeit, wo wir alte Weisheiten über Bord geworfen haben.
Die Gruppen der Nicaragua-Solidarität, die überlebten, wandten sich neuen Aufgaben zu. Statt den sandinistischen Staat unterstützten sie nun unabhängige Akteure wie die autonome Frauenbewegung.
Die Befreiung in einem Land, also nationale Befreiung, ist für uns heute kein Konzept mehr. Oder auch eine Avantgarde-Partei an der Macht, die eben weiß, wie es weitergeht. Da sind wir desillusioniert. Und überhaupt eine Fixierung auf einen Staat oder auf eine Partei ist nicht unser Ansatz. Das war so in dieser Zeit 90 bis 92, wo wir versucht haben, unsere Politik vom Kopf auf die Füße zu stellen.
Im Frühjahr 1990, 2 Monate nach der Wahlniederlage der Sandinisten, reiste die junge Nicaraguanerin Maria Teresa Blandón im Auftrag ihrer Gewerkschaft nach Deutschland, um den Unterstützern dort die Situation zu erklären.
Aber nicht einmal wir hatten ja verstanden, was eigentlich passiert war. Also war es völlig unmöglich, dass die Deutschen das verstehen würden. Genauso wie wir haben die Deutschen damals den nordamerikanischen Imperialismus für die Wahlniederlage verantwortlich gemacht. Aber aus der europäischen Solidaritätsbewegung kamen auch einige kritische Fragen an die Sandinisten. Damit wollten wir uns damals nicht beschäftigen. Und die Frente Sandinista, die sandinistische Volksfront, hat sich auch danach nicht dafür interessiert.
Der Kontrakrieg hatte das nicaraguanische Volk zermürbt. Vor allem von Honduras aus führten Rebellen seit 1981 einen Guerillakrieg gegen die sandinistische Regierung, der von den USA mitfinanziert wurde. Der Krieg band wichtige Ressourcen, die an anderer Stelle für den Aufbau der neuen nicaraguanischen Gesellschaft fehlten. Die Menschen im Land waren kriegsmüde. Und die sandinistische Elite zeigte nun ihr anderes Gesicht. Vor der Machtübergabe an die neue Regierung bereicherten sich viele sandinistische Funktionäre am Staatseigentum. 16 Jahre nach ihrer historischen Wahlniederlage kamen die Sandinisten 2006 unter Führung von Daniel Ortega wieder an die Macht. Doch der Traum eines dritten Weges in Nicaragua war längst ausgeträumt. Heute ist das Land zu einem autoritären, diktatorischen Staat geworden. Schlüsselpositionen im Land hat Ortega mit Familienmitgliedern besetzt. Vizepräsidentin ist seine Ehefrau Rosario Murillo. Der größte Teil der Nicaragua-Solidarität hat sich von Staatschef Ortega abgewandt. Im April 2019 kamen 150 ehemalige Unterstützer in Berlin zusammen, um über Nicaragua und die Zukunft linker Politik zu diskutieren. Die Haare sind grau geworden.
Kann man das Mikro nochmal hochpegeln?
Vorne auf dem Podium sitzt ein alter Bekannter.
Okay, wir haben wieder ein sehr spannendes Dreieck hier. Wir haben auch die Sicht auf Deutschland und auf Europa berücksichtigt. Mein Name ist Klaus Hess, ich bin vom Informationsbüro Nicaragua. Die Wirtschaftspolitik stößt in Nicaragua nicht bei allen gleichermaßen auf Zustimmung.
Auch Klaus Hess und das Infobüro Nicaragua haben sich von der offiziellen Linie der Ortega-Regierung längst distanziert. Heute blickt Hess selbstkritisch auf die Solidarität mit Nicaragua in den 80ern, als die ersten Anzeichen eines zunehmenden Autoritarismus im Staat auftauchten, die der Modernisierung des Landes im Weg standen, zum Beispiel beim Umgang mit der indigenen Bevölkerung.
Also wir haben sicher manches gar nicht gesehen. Wir haben manches gesehen und wollten es nicht sehen. Und wir haben manches gesehen und auch kritisiert und auch versucht, das durch die Situation zu begründen. Wir haben manches auch intern kritisch angesprochen, also mit den Sandinisten, haben gesagt, das können wir nicht nachvollziehen. Da haben wir uns auch gerieben.
Die Erfahrung, dass nicht nur die Hoffnung getrogen hat, sondern auch die einstigen Hoffnungsträger heute die damaligen Ideale mit Füßen treten, ist bitter für viele. Trotz alledem, Klaus Hess sucht etwas Positives.
Ja, diese Haltung ist weit verbreitet, dass es eigentlich das Gleiche ist wie vorher. Ne? Also Diktator Somoza wurde jetzt durch den Diktator Ortega ersetzt. Das sehe ich anders. Also es hat viele Erfahrungen gegeben, und zwar einerseits Kampferfahrungen, zweitens aber auch Erfahrungen, dass es möglich ist, anders zu leben, in Würde zu leben, dass es möglich ist, auch mitzubestimmen an der Geschichte. Und die Proteste, die es im letzten Jahr im April gegeben hat, die wurden zum Teil mit den gleichen Parolen geführt.
Zu Revolutionszeiten hieß die Patria Libre o Morir, also freies Vaterland oder Tod.
Und die Studenten sagen heute Patria Libre y Vivir, ne? Also wir wollen ein freies Vaterland und wir wollen leben. Ne? Und die meisten der Studenten, die kommen aus dem Elternhaus, wo sie auch durchaus auch sandinistisch geprägt worden sind. Und die sagen, wir haben von unseren Eltern gelernt, dass es eben ein Recht auf Meinungsfreiheit gibt, dass es ein Recht gibt auf Zugang zu Lebensmitteln und zu Produktionsmitteln. Und das wenden wir gegen die Regierung. Dieses Selbstbewusstsein in ganz Mittelamerika finde ich das einzigartig.
Als die Regierung 2018 einen Waldbrand in einem Nationalpark nicht unter Kontrolle bekam, protestierten Umweltschützer. Als Ortega kurz danach Pensionskürzungen ankündigte, um die Sozialkassen zu sanieren, kam es zu monatelangen Massenprotesten, an denen sich vor allem junge Menschen beteiligten. Die Regierung reagierte mit Härte und Waffengewalt. Nach Angaben der Interamerikanischen Menschenrechtskommission starben mehr als 300 Menschen bei den Protesten. Die Nicaraguanerin Maria Teresa Blandón sagt:
Heute ist es einfacher als früher, kritisch gegenüber linken Bewegungen zu sein. Ich glaube also, dass wir so besser auf Augenhöhe und ohne Bevormundung zusammenarbeiten können. Es geht um eine internationale Solidarität, die sich mit Themen wie dem Neoliberalismus, Machismus und Rassismus auseinandersetzt. Denn die sind für alle gleich.
Me parece que es más una solidaridad ética, ¿no? Y política, profundamente política.
Bei den Protesten im vergangenen Jahr war die junge Generation aktiv. Doch die Lieder sind manchmal noch die gleichen wie vor 40 Jahren.
Cantando todos.
Ay, Nicaragua, Nicaragüita.
Es el pueblo de Nicaragua.
La flor más linda de Miguel.
Die Begeisterung für Nicaragua war ein Produkt des Kalten Krieges. Kein Land der Welt hat damals die Hoffnung auf einen dritten Weg so sehr genährt wie Nicaragua. Die Hoffnung war trügerisch. Ist die Desillusionierung nun das letzte Wort der Geschichte? Willi Volks aus Leipzig meint:
Eine gerechtere Gesellschaft, ja, und eine nachhaltigere Gesellschaft, ja, die muss eh noch kommen. Ne? Die hält der Kapitalismus in seiner jetzigen Form nicht bereit. Das heißt, die Vision nach einem anderen Weg, die ist so aktuell wie damals.
Yo te quiero mucho más.
Die Revolution der Sandinisten, Nicaragua oder die Geschichte einer Desillusionierung. Sie hörten ein Feature von Martin Reischke. Es sprachen Tilmar Kuhn und Birgit Paul. Ton Martin Eichberg. Regie Klaus-Michael Klingsporn. Redaktion Winfried Streiter.